Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key. Und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand.
Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Ja, in der letzten Folge haben wir das Jubiläum vollgemacht, das erste kleine Jubiläum mit 300 regulären Smart Hotel Key Folgen. Wir haben ein bisschen einen Blick in die Vergangenheit geworfen, rund um Nachhaltigkeit, rund um touristische Entwicklung, rund um die Bedeutung von Wetter- und Klimaveränderung für vor allem den alpinen Tourismus. Wir haben auch einen Blick in die Zukunft geworfen und ich habe ein paar Gedanken dazu geteilt, was ich glaube oder wo ich denke, wo wir besser hinschauen müssen. Wenn dich diese Themen interessieren und auch ein bisschen so ein kleiner Rück- und Ausblick von 300 Folgen Smart Hotel geht, dann hör dir doch gerne die letztwöchige Folge nochmal an. Heute geht's um ein Thema, das mich seit Jahren doch durchaus immer wieder begleitet und das auch oft anders verstanden wird von verschiedenen Parteien. Und ich maße mir nicht an, hier die letztgültige Weisheit zu erkennen oder mir anzulasten. Aber ich möchte doch hier bisschen aufräumen oder einmal diskutieren, was es damit auf sich hat. Und es geht konkret um die Begrifflichkeit des Boutique-Hotels. Was ist ein Boutique-Hotel? Was macht ein Boutique-Hotel aus? Und warum reden seit Jahren alle drüber und warum erschaffen auch große Hotelketten immer mehr Marken mit Boutique-Charakter? Es geht dabei nicht nur um Boutique-Hotel. Wenn man ein bisschen nachdenkt, neben Boutique gibt es auch Design-Hotels, Lifestyle-Hotels, Hideaways, vielleicht auch Adults-Only-Hotels. Also die Hotellerie ist grundsätzlich schon ziemlich erfinderisch, wenn es darum geht, einem Betrieb mit wenigen Worten ein bestimmtes Image zu verleihen. Wobei eben kaum ein Begriff so gern verwendet wird wie das Boutique-Hotel. Es klingt sehr persönlich, es klingt sehr hochwertig, es verspricht auf den ersten Blick einmal Individualität, eine besondere Atmosphäre und einfach ein Erlebnis. Doch die Frage ist für mich, was macht ein Hotel tatsächlich zu einem Boutique-Hotel? Reicht eine überschaubare Zimmeranzahl? Braucht's vielleicht irgendein auffälliges Design? Braucht's lokale Kunst? Braucht's einen Signature-Drink an der Bar? Muss das Hotel privat geführt sein? Oder kann eben auch ein Haus einer etablierten Hotelkette glaubwürdig als Boutique-Hotel auftreten? Und der Auslöser dafür, dass ich mal gedacht habe, das Thema könnte jetzt ganz spannend sein und dass ich mir ein bisschen mehr mit diesen Fragen beschäftigt habe, das war tatsächlich ein sehr, sehr lesenswerter Beitrag von Hans Amrein im Fachmedium Hotel Insight. Den werde ich auch im Blog verlinken. Der Titel des Beitrags ist Boutique Hotel, bloß ein inflationär verwendetes Marketing-Etikett? Und er geht dabei der Frage nach, ob eben Boutique noch eine belastbare Hotelkategorie oder längst eben ein beliebig verwendbares Marketingversprechen ist. Und die Antwort ist eben nicht eindeutig. Und gerade deshalb lohnt sich vielleicht doch eine genauere Auseinandersetzung mit dem Thema. Weil hinter der Diskussion verbirgt sich eine viel grundsätzlichere Frage. Was unterscheidet nämlich eine tatsächliche Positionierung von einem attraktiven Etikett, von einer Hülle, die ich mich werfe, damit ich was nach außen zum Verkaufen habe. Und der Begriff der Boutique-Hotels, und da müssen wir mal anfangen eben bei der Begrifflichkeit, der entstand eben schon in den 80er Jahren und war ein bisschen so die Reaktion auf die zunehmende Standardisierung der internationalen Markenhotellerie. Also während große Hotelketten Sicherheit und Verlässlichkeit durch möglichst einheitliche Produkte versprachen, stellten Boutique-Hotels bewusst das Besondere in den Mittelpunkt. Also nicht das reproduzierbare Produkt, sondern der eigenständige Ort, der den Aufenthalt eben prägen soll. Nicht das immer Gleiche, sondern Überraschung, Persönlichkeit und eine erkennbare Haltung. Boutique-Hotels wollten also keine Hotels für alle sein, wollen sie auch heute noch nicht, sondern eben Häuser mit einer klaren Handschrift. Hans Amrein verweist in seinem Beitrag auf Hotel Insight auch auf einen Bericht der AHL, der Hospitality Business School, Und ich habe mir diesen Bericht auch angeschaut, auch den verlinke ich natürlich im Blog. Und dort wird der Hotelier und Boutique-Pionier Jan Schrager genannt. Und für ihn hat Boutique nicht in erster Linie mit der Größe eines Hotels zu tun, sondern eben mit Fokus, Haltung, Produktdifferenzierung und einem besonderen Erlebnis. Ein Boutique-Hotel versucht eben doch gerade nicht als generisches Produkt möglichst allen Gästen zu gefallen, sondern eben nur ganz gezielte Zielgruppen auch damit anzusprechen. Und das ist schon ein ganz wichtiger Gedanke, weil Boutique beschreibt eben weniger eine bestimmte Immobilie oder Betriebsgröße als vielmehr eine Strategie der Differenzierung. Und gleichzeitig steckt darin durchaus auch ein gewisses Paradoxon. Weil persönlich geführte, lokal verwurzelte Häuser mit einer sichtbaren Gastgeberpersönlichkeit, die sind ja keine Erfindung der 80er Jahre, wo der Boutique-Hotel-Charakter aufgekommen ist. Diese Art der Hotellerie prägt ja die europäischen und insbesondere die alpine Hotellerie schon sehr lange. Bevor die standardisierte Markenhotellerie zum dominierenden internationalen Modell wurde, waren viele Hotels zwangsläufig individuell. Eigentlich wurde also mit dem Boutique-Hotel etwas zum besonderen Konzept erhoben, das in der traditionellen Privathotellerie einmal selbstverständlich war. Und da müssen wir auch noch einmal kurz über die Größe sprechen, weil häufig wird versucht, den Begriff Boutique über die Zimmeranzahl zu definieren. Wenn man so ein bisschen recherchiert und liest, dann gilt eine Grenze oft von rund 100 Zimmern. Manche Definitionen sprechen sogar von einer Range, die bei 10 Zimmern anfängt und bis 150 oder 200 Zimmer gehen kann. Und allein schon diese Bandbreite zeigt, dass es keine allgemein anerkannte Abgrenzung gibt. Boutique-Hotel ist also weder eine geschützte Bezeichnung noch eine offizielle Betriebsform oder Klassifizierung. Und praktisch jedes Hotel könnte sich jetzt einfach dieses Etikett geben. Viele tun sie auch. Natürlich ist aber die Größe nicht vollkommen irrelevant, weil in einem kleineren Haus kann es natürlich leichter gelingen, persönliche Nähe herzustellen. Die Wege sind kürzer, die Betriebsstruktur ist überschaubarer und die Mitarbeitenden können sich Namen, Vorlieben und Gewohnheiten der Gäste natürlich auch eher merken, weil da ständige Präsenz da ist. Und je größer das Hotel wird, desto stärker benötigt es standardisierte Prozesse, um betriebswirtschaftlich auch erfolgreich zu sein. Es braucht dann auch klare Arbeitsteilungen und skalierbare Strukturen, allein schon aufgrund der Betriebsgröße und der anderen Anforderungen. Aber auch Kleinheit allein garantiert natürlich weder Persönlichkeit oder Qualität. Auch ein Hotel mit 25 Zimmern kann vollkommen austauschbar sein. Es kann unpersönlich geführt werden, es kann eine beliebige Einrichtung besitzen und keinerlei erkennbare Beziehung zu seinem Standort aufweisen. Umgekehrt kann auch ein Hotel mit 120 Zimmern eine sehr klare Identität, eine durchdachte Dramaturgie und eine sehr persönliche Servicekultur entwickeln. Die entscheidende Frage ist deshalb nicht, wie klein ist das Hotel, sondern eher, wie fokussiert ist seine Idee, seine Ausrichtung, die Positionierung. Und natürlich spielt auch Design in der Boutique-Hotel-Kategorie eine zentrale Rolle. Das ist auch irgendwie nachvollziehbar und logisch, weil Räume erzeugen Atmosphäre, sie vermitteln Werte und sie prägen auch den ersten Eindruck. Also wenn ich in den Betrieb komme, wenn ich in die Lobby betrete und ein Aha-Erlebnis habe, dann ist das was Besonderes, was in Erinnerung bleibt, was ich im Hinterkopf abspeichere. Also Architektur und Interior-Design können eine Geschichte erzählen und dem Hotel auch zu einem unverwechselbaren Charakter verhelfen. Und gerade weil Design sichtbar und auch fotografierbar ist, beziehungsweise über digitale Kanäle gut vermittelt werden kann, wird es häufig ein bisschen mit der Positionierung verwechselt. Ein paar coole Stühle im Eingangsbereich, vielleicht noch Messinglampen, dunkle Wandfarben, ein Neonschriftzug. Die Frage ist, ob das tatsächlich ausreicht, um aus einem Hotel ein Boutique-Hotel zu machen. Weil auch eine offene Bar, eine Yogamatte oder ein regionaler Gin aus der Umgebung sind für sich genommen noch kein Konzept. Und inzwischen ist vielmehr sogar fast eine neue Form der Standardisierung zu beobachten. Viele Hotels möchten besonders individuell wirken und verwenden dann die gleichen Gestaltungscodes wie 20 andere Betriebe schon. Und am Ende ähneln sich die vermeintlich unverwechselbaren Häuser genauso, wie sich früher klassische Kettenhotels ähnelten. Nur eben vielleicht ein bisschen auf dekorativere Weise. Das bedeutet aber nicht, dass diese Gestaltung schlecht sein muss. Ich glaube nur, sie reicht nicht aus, weil ein Hotel wird nicht dadurch individuell, dass es anders aussieht. Es wird individuell, wenn es konsequent anders gedacht, geführt und erlebt wird. Es ist ein glaubwürdiges, nicht nur Boutique-Konzept, sondern eigentlich generell Hotelkonzept, entsteht erst dann, wenn sich eine klare Idee durch das gesamte Hotel zieht. Und Architektur und Interior sind ein Teil davon, aber eben nur ein Teil. Die Persönlichkeit des Hauses ist eigentlich einfach viel mehr. Das fängt von der Kommunikation, von der Sprache auf der Website an. Das geht weiter, wie ich die Gäste empfange. Da geht es um die Atmosphäre, auch vielleicht auch um die Musik, um die Gerüche in den öffentlichen Bereichen. Wie werden Speisen präsentiert, zubereitet, regionale Partner eingebunden oder eben auch nicht? Was gibt's für Haltungen, Etiketten der Gastgeberinnen und Gastgeber gegenüber, Mitarbeitenden gegenüber, Gästen etc. pp. Erst wenn ich all die Elemente, die vom Betriebsablauf über Design, über Vertrieb, über Umgang, über die gesamte Guest- und aber auch Employer-Journey konsequent, harmonisch denke, wenn diese Elemente aufeinander abgestimmt werden, dann entsteht ein stimmiges Gesamterlebnis. Spannend ist vielleicht auch eine Reisetrendstudie, die ebenfalls erwähnt wird und die ich auch hier erwähnen muss, aus 2024 von Expedia, wo eine bemerkenswerte Entwicklung auch schon festgestellt wurde. Es kam nämlich in den Hotelbewertungen auf hotels.com innerhalb von einem Jahr zu einem signifikanten Anstieg der Erwähnung des Wortes Vibe. Mehr als 90% der befragten Reisenden bezeichneten die Atmosphäre eines Hotels als wichtig für ihre Buchungsentscheidungen und immer öfter war vom Vibe in dem Hotel zu lesen. Ein großer Teil, mehr als 2/3, waren bereit für einen Aufenthalt in einem Hotel, dessen Atmosphäre ihren Vorstellungen entspricht, mehr zu bezahlen. Und besonders interessant dabei ist auch, als wichtigster Faktor für diesen Vibe wurde nicht das Interior, die Musik oder die Beleuchtung genannt, sondern die Serviceorientierung. Also wie wird mit den Menschen umgegangen, was für ein Gefühl habe ich, wie werde ich empfangen, wie wird vielleicht auch auf Beschwerden reagiert. Was hat die Begegnung im Betrieb für einen Mehrwert? Und ein mutiges Interior kann Aufmerksamkeit erzeugen und kann auch super auf Social Media, auf Instagram, auf TikTok funktionieren. Persönlichkeit entsteht aber erst dann, wenn eben Räume, Service, Kommunikation und Gastgeberkultur dieselben Geschichten erzählen. Und das gilt natürlich nicht nur für Boutique-Hotels. Ein Boutique-Hotel braucht aber natürlich einen klaren Standpunkt. Es muss wissen, für wen es da ist, welche Bedürfnisse es erfüllt und welche Art von Aufenthalt es ermöglichen möchte. Und damit ist zwangsläufig auch die Erkenntnis verbunden, dass das Hotel nicht für alle Gäste gleichermaßen geeignet sein kann. Und damit geht's dann am Ende auch schon wieder, wie so oft in diesem Podcast und in den letzten 300 Folgen, um das Thema Positionierung. Ich habe erst in der Smart Hotel Folge 280 einen Beitrag gebracht zum Thema Klarheit in der Positionierung. Also wirklich mit seiner Zuspitzung auch nicht nur zu wissen, wofür stehe ich, sondern wofür auch nicht und wen spreche ich nicht an. Und hier gilt das auch wieder. Und das wird auch für den ein oder anderen Betrieb immer unangenehm. Natürlich wünscht man sich auf der einen Seite ein klares Profil, möchte aber gleichzeitig auf den ersten Blick keine Zielgruppe ausschließen. Ich nehme ja vielleicht ein Geschäft weg. Mein Angebot soll für Paare genauso passen wie für Familien, für Ruhesuchenden genauso wie für Gruppen und für aktive Gäste genauso wie für Seminarteilnehmende. Mein Angebot soll idealerweise regional, modern, traditionell, nachhaltig, luxuriös, unkompliziert und auch noch preislich attraktiv sein. Jo, kann man auch machen, aber das Ergebnis ist dann häufig kein vielseitiges, sondern ein sehr unscharfes Hotelprodukt. Echte Positionierung braucht eben auch Mut zur Entscheidung. Sie verlangt eine ganz, ganz klare Antwort auf die Fragen, für wen wollen wir relevant sein, welche Bedürfnisse können wir besser erfüllen als andere, was hat das mit unserer Haltung zu tun, welche Haltung vertreten wir, welche Angebote passen dann auch konsequent dazu und worauf verzichten wir bewusst. Für wen ist unser Hotel möglicherweise nicht die richtige Wahl? Auch diese Frage ist entscheidend, wenn ich klar positioniert sein will. Ein profiliertes Hotel darf polarisieren. Nicht jeder Gast muss es lieben. Die richtigen Gäste sollen es dafür umso stärker schätzen. Wenn du ein bisschen mehr auch noch zu dem Thema Positionierung, Klarheit in der Positionierung, Differenzierung zu anderen Marktteilnehmern wissen willst, dann hör gerne rein in die Smart Hotel Folge 280, Klarheit in der Positionierung. Ich verlinke sie auch noch im Blog und im Blog gibt es auch noch ein bisschen mehr dazu zu lesen. Ein Boutique-Hotel-Konzept klingt also grundsätzlich einmal sehr attraktiv, aber es ist auch betrieblich anspruchsvoll. Viele seiner Stärken sind gleichzeitig auch potenzielle Schwächen. Natürlich ist man unabhängiger. Aber als unabhängiges Haus verfügt man meist auch nicht über die Bekanntheit, über die Reichweite, über die Datenbasis, vielleicht auch über die Loyalitätsprogramme und auch über die Vertriebskraft eines internationalen Hotelkonzerns. Für die notwendige Sichtbarkeit entsteht daher häufig eine stärkere Abhängigkeit von Buchungsplattformen, von Direktbuchungsstrategien, von Vertriebsmaßnahmen, die einfach kosten. Und das sind dann eben keine Nebenthemen, sondern auch wirtschaftliche Notwendigkeiten. Es wird also als Boutique-Hotel grundsätzlich ein bisschen komplexer, aber das kann es ja natürlich auch schön machen, weil ich viel individueller und auch schneller reagieren kann. Der sensibelste Faktor ist hier natürlich der des Menschen, der Leute, die vor Ort sind. Personalisierter Service ist personalintensiv. Wenn ihr jetzt eh schon Personalknappheit oder hohe Fluktuation im Markt habt, dann treffen diese natürlich Boutique-Hotels besonders stark, weil sie eben genau jenes Versprechen beschädigen, das den höheren Preis rechtfertigen soll. Also, wenn ich zu wenig Mitarbeiter habe für den Service, dann kann ich das natürlich nicht einhalten, was ich vielleicht nach außen transportiere. Und Servicekultur lässt sich eben nicht einfach mit einem Designkonzept einkaufen oder aus einem Handbuch übernehmen. Servicekultur muss im Betrieb aufgebaut, vorgelebt und täglich weiterentwickelt werden. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Klammer, weil die wichtigste Ressource eines Boutique-Hotels, so wichtig auch ein Design und ein schönes Auftreten ist, die wichtigste Ressource ist nicht das Interior, sondern eben die Fähigkeit, Persönlichkeit zuverlässig erlebbar zu machen. Und jetzt sind wir schon ein bisschen in dieser Frage, weil wenn auch die Hotelketten immer mehr Boutique-Charakter-Marken etablieren, können Hotelketten überhaupt Boutique? Das ist ganz spannend, weil Boutique-Hotels entstanden ja ursprünglich als Gegenbewegung, wie ich in der Einleitung gesagt habe, zur standardisierten Markenhotellerie. Und heute versuchen internationale Hotelgruppen genau diese Individualität über Lifestyle-Marken, Softbrands und Collections zu skalieren. Und auch hier verweise ich gerne noch einmal auf eine externe Analyse von Skift, wo die größten 5 Hotelunternehmen Anfang 26 untersucht wurden und gemeinsam rund 40 Lifestyle-Marken mit mehr als 2000 Hotels, Klammer auf, mit etwa 350.000 Zimmern, Klammer zu, betrieben haben. Das heißt, was als Rebellion gegen die Kettenhotellerie begann, ist damit längst Teil der internationalen Markenstrategie geworden. Und hier versucht man oft auch so ein bisschen die Schnittmenge abzubilden. Weil natürlich versprechen Softbrands den Hotels eine gewisse Eigenständigkeit, aber eben auch gleichzeitig den Zugang zu Technologie, Vertrieb und Loyalitätsprogrammen eines Konzerns. Die Frage ist jetzt, kann ein solches Hotel ein echtes Boutique-Hotel sein, beziehungsweise was ist überhaupt ein echtes Boutique-Hotel? Und Puristen werden diese Frage jetzt sehr klar verneinen, weil Unabhängigkeit, sichtbare Eigentümerpersönlichkeit und die Führung als Einzelhaus als unverzichtbare Merkmale wahrgenommen werden für ein Boutique-Hotel. Und ich glaube aber, ganz so einfach ist es nicht, weil ein privat geführtes Hotel ist nicht automatisch individuell und umgekehrt kann ein Hotel innerhalb einer Collection, einer Softbrand einer großen Marke, durchaus auch eine eigenständige Geschichte, einen klaren Bezug zum Standard und eine hervorragende persönliche Servicekultur entwickeln. Für den Gast ist die Eigentümer- oder Vertragsstruktur ohnehin sehr selten ausschlaggebend. Er möchte wissen, ob sich das Hotel besonders und glaubwürdig anfühlt. Das heißt, die bessere Beurteilung wäre eigentlich nicht Kette oder unabhängig, sondern eher der Grad der tatsächlichen Eigenständigkeit. Also wie viel Entscheidungskompetenz liegt im Hotel? Wie stark prägt der Standort das Produkt und wie individuell sind Service, Kulinarik und Kommunikation? Gibt es auch eine erkennbare Gastgeberpersönlichkeit? Und wie viel wird tatsächlich zentral vorgegeben? Also wird lokale Identität tatsächlich gelebt oder lediglich inszeniert? Und eine Softbrand kann einem eigenständigen Haus wirtschaftliche Stärke verleihen, ohne zwangsläufig dessen Charakter zu zerstören. Entscheidend ist, ob die Marke Individualität ermöglicht oder diese nur als standardisiertes Konzept reproduziert. Und gerade die österreichische Ferienhotellerie besitzt eigentlich ideale Voraussetzungen für glaubwürdige Boutique-Konzepte. Viele Häuser sind seit Generationen mit einem Ort verbunden. Sie verfügen über Familiengeschichten, regionale Netzwerke, besondere Gebäude und eben auch die notwendigen Gastgeberpersönlichkeiten. Landschaft, kulinare Kultur und regionale Lebensweisen bieten einfach zahlreiche Anknüpfungspunkte. Und trotzdem bleiben viele dieser Potenziale oft ungenutzt, weil die regionale Verwurzelung häufig einfach über austauschbare Symbole dargestellt wird. Ein bisschen Altholz, ein paar historische Schwarz-Weiß-Fotografien, die zeigen, wie lang es uns schon gibt, ein paar Produkte vom Bauern nebenan und traditionelle Gerichte auf der Speisekarte. Das kann eh ein Teil der Geschichte sein, aber es ersetzt eben noch keine eigenständige Positionierung. Lokale Verantwortung sage ich schon auch, aber Verankerung bedeutet mehr. Sie zeigt sich darin, wie ein Hotel mit seinem Umfeld interagiert, welche Menschen sichtbar werden, welche Produzenten eingebunden sind oder auch welche Erfahrungen ausschließlich an diesem Ort möglich sind. Gerade kleinere Ferienhotels können hier ihre überschaubare Größe, die Nähe zu den Gästen und die persönliche Handschrift wirklich zu einem Wettbewerbsvorteil machen. Dafür muss man aber ein bisschen aufhören, die Besonderheiten ausschließlich über sehr allgemeine Begriffe wie familiär, herzlich, genussvoll und authentisch zu beschreiben. Die entscheidende Frage, die wir auch in Strategieprozessen gerne stellen, lautet: Was kann ein Gast genau in diesem Hotel erleben, das er in keinem anderen Haus in derselben Form bekommt? Und da wird man oft drauf kommen, ganz, ganz oft hat es einfach mit den Menschen zu tun, die vor Ort sind. Und man kann sich jetzt auch einmal selbst die Frage stellen, kann mein Hotel ein Boutique-Versprechen tatsächlich einlösen? Gibt es eine klare Idee? Ist meine Zielgruppe konkret definiert? Erzählt das gesamte Haus dieselbe Geschichte? Ist der Standort Teil des Produkts? Ist die Persönlichkeit auch ohne Design erkennbar? Können Mitarbeitende das Versprechen, das ich nach außen signalisiere, einlösen? Und eine ganz wichtige Klammer natürlich, die wirtschaftlich relevant ist, sind Gäste auch bereit, für die Besonderheit mehr zu bezahlen? Man könnte jetzt natürlich ein bisschen als Fazit sagen, Boutique ist keine Zimmerzahl, sondern eine Haltung. Und das stimmt auch zum Teil. Und die Frage war ja auch am Anfang, ist Boutique vielleicht nur ein inflationär verwendetes Marketing-Etikett? Und da muss man sagen, teilweise ja. Der Begriff ist nicht geschützt, er klingt attraktiv und er kann von praktisch jedem Hotel verwendet werden. Gerade deshalb besteht die Gefahr, dass er ähnlich verwässert wird oder vielleicht teilweise schon ist, wie Luxus, Nachhaltigkeit oder Authentizität. Aber das macht den Begriff Boutique noch nicht automatisch bedeutungslos. Der Begriff beschreibt reale Bedürfnisse moderner Reisender. Persönlichkeit, Atmosphäre, Individualität, lokale Relevanz und persönliche Aufmerksamkeit. Problematisch wird's also erst dann, wenn das Etikett die tatsächliche Leistung ersetzt. Boutique ist also keine bestimmte Zimmeranzahl, es ist doch kein Einrichtungsstil und kein automatisch durch private Eigentümerschaft verliehenes Qualitätsmerkmal. Boutique ist ein Leistungsversprechen. Dieses Boutique-Hotel behauptet, fokussiert, persönlich, unverwechselbar und mit seinem Standort verbunden zu sein. Und wer dieses Versprechen verwendet, der muss es eben entlang der gesamten Guest-Journey einlösen. Von der Website über Reservierung, über die Ankunft, das Zimmer, das Frühstück, bis zum Beschwerdehandling und auch bis zur Verabschiedung. Ein Hotel darf klein, designorientiert und inhabergeführt sein und trotzdem austauschbar bleiben. Umgekehrt kann auch ein größeres oder markengebundenes Haus ein unverwechselbares Erlebnis schaffen. Entscheidend ist nicht, welches Etikett an der Eingangstür oder auf der Website steht. Entscheidend ist, ob eine klare Idee im gesamten Hotel spürbar wird. Weil echte Individualität lässt sich nicht einfach behaupten, sie muss gelebt und vor allem von den Gästen erlebt werden. Und damit möchte ich vielleicht diese Podcast-Folge auch schon abschließen. Würde mich sehr, sehr interessieren, was du dazu denkst. Hast du dich mit dem Gedanken gespielt, dich als Boutique-Hotel zu branden? Bist du vielleicht eins? Hast du andere individuelle Stärken? Lass mir gerne einen Kommentar da. Wenn es nicht öffentlich sein soll, schreib mir gerne auch direkt. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie teilst, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du ihn auf der Plattform deiner Wahl bewertest. All das unterstützt natürlich auch dieses Format. In diesem Sinne, das soll es aber für heute gewesen sein. Ich freue mich auf weiteren Austausch, wünsche dir noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. In diesem Sinne, alles Liebe, bis bald. Ciao, ciao.